Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Es ist heute eine besondere Podcast-Ausgabe. Es ist nämlich die erste Podcast-Ausgabe, nachdem wir zweimal hintereinander in der neuen DEL-Saison verloren haben. Eigentlich kein Beinbruch. Es gibt Vereine, die haben schon deutlich längere Serien hinter sich in diesem Bereich. Aber es ist trotzdem was Besonderes. Und deswegen wird das heute natürlich Thema sein, was das für uns bedeutet. Und alles, was sonst so interessant und wichtig ist in der Eishockey-Welt. Das präsentieren euch heute wie immer Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Man passt sich immer seinen Gegebenheiten an. Wenn die Sonne scheint, Anti, setze ich eine Sonnenbrille auf. Wenn es kalt wird, ziehe ich eine Jacke an. Und du hörst es schon ein bisschen, meine Stimme passt sich den letzten beiden Ergebnissen der Adler Mannheim an.
Ja, ein bisschen dünn, würde ich sagen.
Ui, ich hätte jetzt gesagt ein bisschen rau, aber dünn ist auch okay. Man hat ein Tor geschossen, man hat aber auch nur 3 kassiert in den letzten beiden Spielen. Unterm Strich bleiben aber 0 Punkte. Ist das was, wo man jetzt sich ein bisschen die Ärmel hochkrempeln muss, wo man eine längere Videoanalyse macht?
Ja, ich glaube schon, weil lass uns mal ganz kurz auf den Samstag ganz kurz mal zurückgehen. Das Spiel in Köln, das war nämlich ein richtig starkes Spiel von den Adlern, vor allem, weil die Adler da auch gezeigt haben, dass sie eben hinten raus auch dann nochmal wirklich ein Spiel entscheiden können, dass sie genug Körner haben, hinten raus dann tatsächlich gegen Spitzenteam dann nochmal 2 Tore zu erzielen und das Ding dann nach Hause zu fahren und dann den Dreier zu holen gegen Köln, die wirklich sehr, sehr stark in die Saison begonnen sind. Und dann spielst du gegen Straubing zu Hause und da sagst du, okay, Straubing, ein Team, was noch ein bisschen in der Findungsphase war, sie waren so ein bisschen schon auf dem aufsteigenden Ast, hatten da schon ein paar ganz gute Ergebnisse eingefahren, hatten da sonntags ja in Augsburg mit 7-1 gewonnen und danach dann eben dienstags nach Mannheim gekommen. Und da hast du dann ein Spiel, und das ist ein bisschen schwer zu erklären. Du kommst mit einem Rückenwind aus Köln, hast ein gutes Spiel abgeliefert, hast nochmal hinten raus wirklich Gas geben können und dann schaffst du es tatsächlich nur 16 Mal zu Hause auf das Tor des Gegners zu schießen. Und das ist natürlich zu wenig gegen einen Top-Torhüter, auch wie Hunter Miskra es ist, da dann auch irgendwie was Zählbares dann bei rumkommen zu lassen. Also da hat sehr, sehr wenig gestimmt. Das muss man ganz klar sagen. Die Mannschaft, jetzt sagt man immer so schön floskelhaft, sind nicht genug gelaufen. Aber was heißt das ganz genau, wenn man nicht genug läuft? Also man kommt gar nicht richtig in den Vorcheck, kann den gegnerischen Aufbau nicht stören. Und hinten bietet man im eigenen Aufbau zu wenig Optionen, um das Spiel nach vorne zu treiben. Und wenn der Gegner dann einen guten Vorcheck hat, dann stört er dich dermaßen, dass du gar nicht mehr in den Spielaufbau kommst und entsprechend dann auch Schwierigkeiten hast, Punkte zu holen aus dem Spiel.
Da gebe ich dir absolut recht. Also jetzt, wenn du die letzten 3 Spiele ansprichst, beziehungsweise den Auswärtsdreier in Köln, das war schon ein tolles Eishockeyspiel. Wir erinnern uns, Samstagabend, die Fernsehanstalten haben mal ein Spiel ausgekoppelt. Wir haben es gesagt, an den heiligen Fußball-Samstag sind wir reingegrätscht, richtig reingegrätscht. Und es war ein Spektakel, ein richtig tolles Eishockeyspiel. Mich hat gefreut, dass bei Chris Bennett der Knoten geplatzt ist. Er hatte zuvor einen Empty Netter erzielt und hat jetzt da wirklich dann mal mit einem Hattrick gezeigt, wie gut er ist. Und dann, ja, das von dir angesprochene Spiel gegen Straubing. Du schießt zu Hause nur 16 Mal aufs Tor. Straubing ist Tabellenführer aktuell. Also um das Ganze mal einzuordnen, ist keine Laufkundschaft, die da vorbeikommt. Aber zu Hause nicht zu treffen, ist hart. Und jetzt die Auswärtsniederlage in Wolfsburg. Ich finde, in Wolfsburg kann man verlieren. Was halt sehr, sehr schmerzhaft ist, ist, dass der Gegentreffer in der allerletzten Minute fällt. Und im Eishockey gibt es so ein paar Regeln, die sind nirgendwo aufgeschrieben, die hat keiner aufs T-Shirt gedruckt oder stehen irgendwo auf der Innenseite vom Trikot. Immer die erste Minute und die letzte Minute. Das sind die, wo man wirklich die Antennen nochmal richtig, richtig schärfen soll, beziehungsweise wo der Coach unfassbar sauer ist, wenn da was daneben geht. Das heißt nämlich, wenn in der ersten Minute was anbrennt, also jeweils die erste Minute von dem Drittel auch, dann bist du nicht fokussiert, wenn du aus der Kabine kommst. Der Coach will, dass du wirklich, wenn du aufs Eis kommst, dass du voll da bist. Und letzte Minute genau das Gleiche. Nochmal wirklich Fokus und das Ganze jetzt in dem Fall in Wolfsburg den Punkt sichern. Und das ist eben den Adler Mannheim nicht gelungen in den letzten beiden Spielen. Und du hast die Laufbereitschaft angesprochen, da gebe ich dir vollkommen recht. Du musst viel laufen, um anspielbar zu sein. Du musst viel laufen, um den Puck nach vorne zu transportieren. Und du musst auch eben viel laufen, um Räume zu schaffen. Manchmal läufst du und kriegst den Pass nicht, aber jemand von der gegnerischen Seite muss Acht auf dich haben. Das heißt, er geht mit dir mit und das wiederum öffnet die Räume für deine Mitspieler, die dann anspielbar sind. Und so kommst du eben zu Chancen. Und wenn Mannschaften Schlittschuh laufen, Martin Buchwieser würde jetzt sagen, Ulle, das stimmt überhaupt nicht, weil wer viel läuft, steht falsch. Aber in der Situation kann ich dem Buchi nur recht geben, wenn es um Scoring geht. Also wenn du vorm Tor richtig stehst, dann klingst du den ein. Aber um übers gesamte Spiel musst du wirklich viel Schlittschuh laufen. Vor allem, und da bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon, in der Rückwärtsbewegung. Weil Defensive kreiert Offensive. Und wenn du bereit bist, nach hinten gut zu laufen, gut zu arbeiten und da deine Sachen zu machen, ergeben sich nach vorne automatisch Chancen. Und wenn ich von einer guten Defensivleistung spreche und das anspreche, dass sich nach vorne Chancen ergeben, in 120 Minuten einen einzigen Treffer ist in der Besetzung, mit der Qualität in der Truppe, ja doch ein Ticken zu wenig. Und jetzt hast du halt morgen wieder ein Heimspiel gegen Anti, da gehen bei dir die Gefühlsantennen, das Gefühlsradar nach oben, gegen sehr, sehr angeschlagene Augsburger Panther. Und jetzt kommst du natürlich mit einer Mannheimer Truppe aus der Kabine, die strotzt nicht vor Selbstvertrauen, aber du willst es dennoch hinbekommen, dann offensives Feuerwerk abzubrennen.
Ja, genau. Und was du natürlich auch dringend hinbekommen musst, und da weiß ich nicht, ob Augsburg der Gradmesser unbedingt ist, du musst dein Powerplay hinbekommen. Weil du hast eigentlich gute Powerplay-Spieler, hast gegen Straubing 5 Situationen gehabt, kein einziges Mal, nicht mal ein gutes Powerplay hinbekommen. Da hat man auch ein kleines bisschen umgestellt. Die erste Formation ist ja Jocki Packa normalerweise an der blauen Linie. Dann hast du Wey, Plachter, Fischbuch und Wolf in der ersten Powerplay-Formation. Da hat man für das Straubing-Spiel Jocki Packa aus dem Powerplay rausgenommen und Murray aus der zweiten Formation dann an die blaue Linie und Gilmore war dann in der zweiten Formation an der blauen Linie und Jocki Packa hat gar keine Überzahl gespielt, um ihn ein kleines bisschen zu entlasten, weil der hat die meisten Minuten, die er eben abreißt im Spiel. Er spielt alle Situationen sehr, sehr viel. Und entsprechend wollte man da ein kleines bisschen offensichtlich ihn da aus der Verantwortung nehmen, ihn nicht ganz so vollpacken mit Verantwortung. Hat nicht geholfen fürs Powerplay zumindest. Und dann Jocki Packa eben dann wieder in die erste Formation dann zurückgekommen in Wolfsburg, was aber eben auch jetzt kein Tor beschert hat in Überzahl. Und da muss man sagen, die Überzahlquote war zwischenzeitlich so bei über 20, so 23, 24 und jetzt bist du bei 15,3. Klar, du hast jetzt so wenig Spiele bisher, dass wenn du 2-3 Mal in Spielen nicht triffst in Überzahl, dann geht der Prozentsatz natürlich sehr, sehr schnell wieder runter. Aber da muss man aufpassen, dass man da auch wieder reinkommt eben in diese Special-Situation, die dir natürlich ein Spiel entscheiden kann. Und entsprechend musst du da wieder anknüpfen an die Zeiten zum Beispiel in der Champions League. Oder überhaupt zu Beginn der Saison in den ersten Spielen, wo du halt auch eben im Powerplay getroffen hast. Und das ist was enorm Wichtiges heutzutage, dass du diese Situation nutzen kannst.
Aber Anti, bevor wir jetzt weiter über das Powerplay sprechen, wir müssen ja hier ein bisschen regelkonform bleiben. Ich meine, alles hat seine Start- und seine Beginnzeiten. Ich würde sagen, Jens, schmeiß erstmal den Puck ein, weil wir sind hier aus dem Warm-up rausgekommen wie die Granaten und sind sofort feuerfrei los. Aber Jens, schmeiß mal den Puck ein, dass wir überhaupt erstmal im ersten Drittel starten.
Wir haben das Warm-up so ernst genommen, dass wir schon im Spiel drin sind, Ulle. Wir haben schon das eine oder andere Tor erzielt im Warm-up.
Ist ja fast wie im Stile der All Blacks. Wir haben uns da an der roten Linie aufgestellt und haben den Gegner schon versucht, mental und verbal niederzuringen. Stare down
gemacht.
Da gebe ich dir recht, dass da Rotationen sind und Entlastungen und dass das dann aber auch wieder ein Prozess ist, der dauert, bis der funktioniert, bis der greift. Lass uns mal kurz vorausblicken. Morgen kommen nicht nur die Augsburger Panther in die Arena, sondern auch Christoph Ullmann. Der rührt die Werbe. Ich habe eine Trommel dabei, Anti, das kannst du dir nicht vorstellen. Die wird gerührt und geschüttelt fürs Abschiedsspiel morgen. Ich glaube, wir beide werden uns auch unterhalten. Das werden die natürlich am Bierkonsum, am Absatz merken, weil keiner in der Drittelpause wird rausgehen, um sich was zu essen und zu trinken zu kaufen, sondern die werden alle gebannt auf den Videowürfel starren morgen was wir da von uns geben, was wir da performen.
Da bleibt kein Auge trocken auf gar
keinen Fall. Die Kehle
schon,
trocken,
weil keiner rausgeht, ja, aber das genau. Auge bleibt nicht trocken.
Und dann lass uns mal, wir sprechen gleich über die Liga noch ein bisschen, aber wie schätzt du den Gegner morgen ein? Wenn wir mal die Tabelle von unten betrachten, die DEG ist aktuell letzter, Iserlohn vorletzter, die Augsburger Panther. Du kriegst natürlich auch ein bisschen mehr aus Augsburg mit. Was können wir da erwarten? Erwarten wir morgen verunsicherte Adler, selbstbewusste Adler? Weil ich glaube, der Gegner, der morgen kommt, der wird nicht mit breit. Ich glaube, es gibt ja diese Schwingtüren in der Arena. Du kannst ja zwei aufmachen. Ich glaube nicht, dass die Brust der Augsburger Panther so breit ist, dass die beide Türen aufmachen müssen, wenn die morgen reinkommen.
Ja, ich glaube, dass bei Augsburg nach wie vor das Selbstverständnis da ist. Wir müssen nach wie vor uns finden. Wir müssen nach wie vor einfach als Mannschaft uns gegenseitig verstehen, weil du bist du hast quasi ein komplett neues Team. Du hast so viele Neuzugänge, einen neuen Trainer, der eben auch Manager ist, der das Team zusammengestellt hat und trainiert. Also du hast so viele neue Sachen da drin, da können die Mechanismen noch nicht greifen. Ich glaube, dessen ist man sich bewusst. Deswegen glaube ich, dass im Team dass man jetzt einige Spiele verloren hat und auch relativ deutlich teilweise verloren hat, andere Spiele ganz gut gespielt hat. Man hat zuletzt in Köln gepunktet, hat sogar geführt. Köln hat dann natürlich dann auch seine Ansprüche angemeldet, eben Spitzenteam zu sein, und hat dann hinten raus dann doch gewonnen. Aber man hat einen Punkt dann mitgenommen aus Köln, und dann spielt man zu Hause gegen Bremerhaven, die momentan ja auch nicht gerade strotzen vor Selbstbewusstsein, die auch ihre Probleme haben, und da verliert man dann 1-4, ohne großartig Gegenwehr gezeigt zu haben, mit ein paar vielleicht Toren, die man vielleicht auch so hätte nicht kassieren müssen. Aber da kommst du dann aus einem Heimspiel mit 0 Punkten raus, fährst du zu einem Top-Favoriten, da hast du nichts zu verlieren. Und ich glaube, dass diese Mannschaften gerade dann, wenn du nichts zu verlieren hast, dann irgendwo auch aufblühen können, weil sie eben den Druck gar nicht verspüren. Weil wenn du in Mannheim 1-4 verlierst, nach Hause fährst, klar, freut sich niemand, alle sagen, 1-4, kein gutes Ergebnis, man hat verloren, aber es ist keine Katastrophe. Wenn du nach Iserlohn fahren würdest aus Sicht der Augsburger und dort dann 1-4 verlierst, dann sagst du, okay, das ist ein Konkurrent, da geht's wenn man es positiv ausdrückt, um Konkurrenten, der um den 10. Platz mitspielt. Wenn man es realistischer ausdrückt, einen Konkurrenten, der den Abstieg vermeiden will, genauso wie Augsburg ebenfalls. Also du gehst nach Mannheim, kommst in die SAP-Arena und sagst, wir können hier nicht verlieren. Wenn wir ein gutes Spiel machen, können wir vielleicht hier irgendwo dann uns sogar Selbstvertrauen mitnehmen. Also so werden sie es angehen, schätze ich.
Ja, und ich erinnere mich auch als Adlerspieler, wenn du deine Topspiele hast, Köln, die Eisbären Berlin, Red Bull München, da fährst du natürlich mit, ich will nicht sagen ein paar km/h mehr ins Stadion, aber schon mit ein paar Prozent mehr Emotionen und aufgeladen. Und ich weiß auch ganz genau, wenn eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller kommt, da hat man einfach ein anderes Mindset in der Situation. Aber das Mindset aktuell, vor allem nach den zwei Niederlagen bei den Adlern, muss schon sehr, 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 sehr hoch sein. Also ich denke auch, dass jetzt das Training am heutigen Samstag, nachdem man aus Wolfsburg zurückgekommen ist, da wird schon Zug drin sein, Anti, denke ich. Also da wird schon, das wird analysiert werden, und es wird auch definitiv angesprochen werden, dass man in der Offensive mehr machen muss. Dementsprechend fallen auch dann Trainingseinheiten aus. Du kennst es auch, du guckst da auch viel zu. Wenn es mal hinten nicht gut läuft, dann macht man viel Einheiten, viele Übungen, was die defensive Zone angeht. Und wenn es ein bisschen am Torschuss hapert, dann macht man viele 1 gegen 0, 2 auf 1, 3 auf 2 Aktionen und fordert wirklich den Scheibenführenden auf, die Scheiben zum Tor zu bringen, zu schießen und auch Tore zu erzwingen. Und so wird eine Einheit heute aussehen. Und dann denke ich schon, dass die Adler wirklich morgen sehr, sehr offensiv spielen werden. Und ich freue mich aber auch, Dennis Endras zu sehen. Wenn ich jetzt darüber spreche, dass die Adler offensiv spielen werden, dann werden wir morgen auch Dennis Endras wahrscheinlich viel in Aktion sehen, obwohl er jetzt zuletzt ausgewechselt wurde gegen Bremerhaven. Er ist runtergenommen worden. Markus Keller hat den Rest zu Ende gespielt. Mal gucken, wie sich der Coach Christoph Kreuzer entscheiden wird, wer dann morgen im Augsburger Tor startet. Ich bin gespannt, wir beide werden es verfolgen. Und ich würde sagen, Anti, das war übers Warm-up gestolpert, nochmal ins Eröffnungsbully, dann rein ins erste Drittel. Ein guter Start von uns. Wir haben in der ersten Minute nicht geschlendert. Wir haben Wir haben in der Schlussminute nicht gestrauchelt. Ich denke, wir können uns beruhigt zum Pausentee zurückziehen, um dann ins zweite Drittel zu starten.
Wir hatten keine Busbeine, um das so zu sagen. Ja, lass uns im zweiten Drittel tatsächlich dann auf die komplette Liga schauen. Wir haben ja schon ein kleines bisschen den Blick gewagt. Da sieht man auf alle Fälle eins. Also die Teams, die du oben erwartet hast unter den Top 6, da gibt es keine einzige Überraschung. Also schauen wir es uns an. Straubing 1, Berlin 2, München 3, Köln 4, Mannheim 5, Wolfsburg 6. Wolfsburg hat ein bisschen Probleme gehabt. Die haben ja ein gutes Ergebnis, ein katastrophales Ergebnis, ein sehr gutes Ergebnis. Also das ging ja wirklich auf und ab bei denen. Aber entsprechend sind sie nicht ganz da oben, aber haben auch nur 3 Punkte weniger als der Tabellenführer, die Straubing Tigers mit 15 Punkten, 18 Punkte haben die Straubinger. Also wenn du dir das anguckst, da bist du immer noch vom ersten Platz, wenn du bis zum siebten Platz gehst, da ist nämlich Schwenningen mit 14 Punkten, das sind nur 4 Punkte Unterschied. Also ein gutes, ein schlechtes Wochenende bringt dich da dann wirklich viele Plätze runter oder viele Plätze hoch.
Da gebe ich dir absolut recht. Müssen wir uns Sorgen um den ERC Ingolstadt machen, die aktuell auf der 10 sind?
Das ist so ein bisschen eine Überraschung, genauso wie Schwenningen. Das sind die beiden Überraschungen für mich. Also momentan läuft es bei den Ingolstädtern nicht so gut. Sie kommen nicht so richtig in die Gänge. Sorgen würde ich mir da noch nicht machen, weil ich glaube, dass die noch so ein kleines bisschen, ja, vielleicht so diesen Blues haben, weil sie wirklich sehr, sehr stark performt haben letzte Saison und die Erwartungen höher sind. Dann hast du ein paar Neuzugänge, ein paar Spieler verloren. Du musst dich auch erst als Team nochmal finden, klar. Jetzt kann man sagen, 8 Spiele sind schon gespielt, wie lange willst du dich noch finden? Aber die eine Mannschaft braucht ein bisschen länger als die andere, also da muss man ein bisschen Zeit zugestehen. Aber auf der anderen Seite, jetzt hast du noch, also du hast 9 Punkte nach 8 Spielen, das heißt, du hast 9 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Das ist noch okay, wenn du jetzt 5, 6 Spiele mal hintereinander gewinnst, was ja durchaus drin ist für ein Spitzenteam, wie es eigentlich Ingolstadt sein sollte, dann bist du schnell wieder oben. Nur zu lange darfst du nicht warten, weil du dann irgendwann den Anschluss auch verpasst. Und du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die Top-Teams dann auch keine Winning-Streaks bekommen, sondern da oben straucheln. Nee, das werden sie nicht. Die werden ja auch eine Konstanz in ihr Spiel reinbekommen. Deswegen musst du als Ingolstadt langsam anfangen zu performen, wenn du da unter die Top 6 kommen willst. Und das ist eigentlich das Hauptziel von Mannschaften wie Ingolstadt oder Wolfsburg, Bremerhaven eben auch. Die sind Achter, die sind da, die brauchen immer wieder mal ein bisschen länger, bis sie da in die Gänge kommen. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, Schwenninger sehr positiv, haben die überrascht bisher, finde ich.
Wer mich absolut überrascht, ich will da mal einen Vergleich ziehen, sind die Straubing Tigers und ich will mal die Performance der Iserlohn Roosters gegenüberstellen. Straubing Tigers, wir haben es gesagt, auf der 1, Iserlohn Vorletzter. Und wenn man das mal angeht, Straubing ebenfalls auch 8 Partien gemacht, startet in die Saison mit einem knappen Overtime-Sieg zu Hause gegen Bremerhaven. Darauf folgten 2 Niederlagen in Nürnberg und in Wolfsburg. Und dann gab es 5 Siege in Folge. Du hast Frankfurt geschlagen, du hast München geschlagen, du gewinnst 7-1 in Augsburg, dann gewinnst du in Mannheim und schlägst Ingolstadt. Also da kann man schon sagen, bestechende Form in der Früh oder in der Frühe der Saison, aber das harmoniert richtig. Also dann nimmt man ordentlich Fahrt auf und steht aus meiner Sicht nicht zu Unrecht auf der 1. Wie du es gesagt hast, eben im Vergleich mit Ingolstadt, wenn du mal 4, 5 Spiele in Folge gewinnst, bist du sofort wieder mit oben dabei. Und dann sieht man die Iserlohn Roosters, die haben in 8 Spielen Anti bereits 36 Gegentreffer kassiert. Und das ist was wirklich eine Menge ist, würde ich sagen. Also wirklich eine Menge Holz. Und wenn man da mal guckt, wie die Roosters gestartet sind, die haben auswärts gewonnen, 3-2 in Frankfurt, dann gab es erstmal 4 Niederlagen gegen Schwenningen in Mannheim, gegen Ingolstadt und gegen Köln, dann gewinnst du auswärts mal wieder in Wolfsburg und verlierst 8-2 zu Hause gegen Berlin und 4-0 in München. Sind natürlich Spiele, die du verlieren kannst, aber Iserlohn, wer schon mal in Iserlohn war, da ist es ja sehr, sehr schwierig zu spielen als Gastmannschaft. Jetzt drehen wir das aber um. Iserlohn noch kein einziges Heimspiel gewonnen, alle Heimspiele verloren und die Gegentreffer immer sehr, sehr viele. Du kriegst mal 7, du kriegst mal 6 zu Hause gegen Köln, du kriegst 8 gegen Berlin, du kriegst 4 in München. Ist das so ein Hamsterrad, in dem die Roosters gerade stecken, wo es echt schwierig ist, rauszukommen, so ein bisschen dieser Treibsandeffekt? Oder sprichst du der Mannschaft, genauso wie dem ERC Ingolstadt, auch die Qualität zu, demnächst mal 4-5 zu gewinnen, um da unten rauszukommen? Oder sind die Roosters vielleicht auch mit den Augsburger Panthern und der DEG Kandidaten, wo es ungemütlich wird in der nächsten Zeit?
Ja, würde ich schon sagen, was bei den Iserlohnern auffällt. Du hast ja deine Ausländer. Deine Ausländer sind ja quasi dafür da, deine Top-Leute zu sein. Also wenn du dir einen Ausländer holst, dann muss der ja besser sein als ein Deutscher. Ja, klar,
sollte.
Der Deutsche.
Bitte? Er sollte besser sein.
Ich sage, er muss.
Okay.
Es sei denn, du hast ein paar deutsche Spitzenspieler. Es ist schwer für einen Ausländer besser zu sein als Plachter zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal so. Oder paar Spieler bei den Münchnern oder bei den Berlinern hast du ja auch Deutsche, wo du sagst, okay, da hat es einen Ausländer schwer. Diese Deutschen kannst du quasi in diesen Ausländertopf mit reinschmeißen, wo du sagst, okay, das sind diese Top-Spieler. Und du hast in Deutschland eben nicht genug Top-Spieler, deswegen brauchst du eben Ausländer in deiner Liga. Wenn aber deine 4 Top-Scorer, klar, du darfst nicht einen Spieler nur an seinem Scoring messen, du musst auch gucken, was er für das Team macht, aber die ausländischen Spieler musst du schon zeitweise und teilweise an ihrer Produktion, an ihrer Punkteproduktion messen. Wenn du jetzt bei Iserlohn schaust, Colin Ukbekile ist Topscorer, ein Verteidiger mit 5 Punkten. Deutscher. Sven Ziegler, 5 Punkte in 8 Spielen, Zweiter. Er hat ein Tor und 4 Assists. Ukbekile hat 3 Tore, 2 Assists. Dann hast du Emil Kwas, nochmal ein Verteidiger, einen deutschen Verteidiger, mit einem Tor, 4 Assists, 5 Punkten. Und Cedric Schiemens, mit einem Tor, 4 Assists, 5 Punkten. Dein erster Ausländer, dein bester Ausländer ist Tyler Boland mit 2 Toren, 2 Assists, 4 Punkten in 8 Spielen. Das ist noch irgendwo im Rahmen, wo man sagt, okay, 0,5 Punkte für einen Ausländer im Schnitt ist irgendwo okay. Aber dann kommt schon wieder Tim Bender und dann kommt der Oldie, wirklich ein Oldie, muss man sagen. Und das meine ich mit viel Respekt, auch weil der ein wirklich sehr starker Spieler in der Liga war, ist Drew LeBlanc, der neu ist in Iserlohn aus Augsburg kam, mit 3 Toren in 8 Spielen. Und dann kommt erst Balaschebök, der Ungar und so weiter. Dann kommen erst deine Ausländer mit Dal Col oder Eric Cornell. Also das ist nicht gut. Du hast nicht Ausländer, die gut performen oder sind sie nicht gut genug? Das muss man sagen. Du musst dir vorstellen, wenn dein zweitbester Ausländer, der Oldie Drew LeBlanc ist, der nicht mehr die Geschwindigkeit aufbringt. Klar, er lebt von seinem Auge, er lebt von seinen Spielmacherqualitäten. Aber wenn der zu deinen Topscorern gehört, dein zweitbester ausländischer Scorer ist, dann hast du ein Riesenproblem. Vor allem, wenn du 4 Deutsche hast, die vor dir sind, 2 Stück davon sind Verteidiger.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und was du jetzt natürlich in Iserlohn nicht hast, du hast nicht diesen Plachter, diesen Eisenschmied, diesen Kremmer, diesen Wolf, diesen Nöbels, diesen Föderl. Die hast du halt nicht, dass die jetzt auch mal sagen, okay, wir marschieren jetzt hier mal vorne weg und wir sind diejenigen, die Kohlen aus dem Feuer holen. Das ist eben, da gebe ich dir recht, deswegen müssen eben die Ausländer am Seilersee nochmal extrem performen. Die müssen da vorangehen. Jetzt kenne ich das mediale Umfeld in Iserlohn nicht. In Augsburg habe ich es miterlebt. In Düsseldorf ist es identisch wie in Köln. Also da kann in den nächsten Wochen schon sehr, sehr viel Gegenwind auch kommen. Viel von der Presse. Dann darfst du ja auch nicht unterschätzen, was viele Geldgeber, viele Sponsoren dann vielleicht da auch mal reintragen, weil die einfach unzufrieden sind. Weil die sagen, okay, wir kommen zu den Heimspielen und wir schaffen es nicht, jetzt bleiben wir bei Iserlohn, da mal ein Heimspiel zu gewinnen. Und das ist echt eine ganz, ganz schwierige Situation. Und im Eishockey gibt es ja auch dieses tolle Sprichwort, die Winterjacken, Anti, und die Wintermützen mit dem Vereinslogo, die werden ja erst sehr, sehr spät ausgeteilt. Also die gibt es ja im August noch nicht. Und im Eishockey sagt man so schön, naja, der ein oder andere Trainer, der wird seine Winterjacke nicht bekommen. Eine weitere Eishockey-Phrase ist, der wird bei uns den Tannenbaum nicht sehen. glaubst du, ohne da jetzt wirklich jemanden an die Wand zu malen, Glaubst du, dass es da im Tabellenkeller oder andersrum, dass es vielleicht zum Deutschlandcup schon Wechsel geben wird, dass es Clubs geben wird, die sagen, okay, wir müssen reagieren, wir müssen einen neuen Wind reinbringen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, du kannst dieses Jahr ja auch wieder absteigen. Ja. Und dann läuft ja auch demnächst dieser Kooperationsvertrag zwischen DEL und DEL2 aus und dann weiß man ja nicht, was dann entschieden wird. Es kann sein, wenn du dann unten bist, dass die den Auf- und Abstieg wieder abschaffen, beziehungsweise auch, wenn man mal nach unten blickt, dass eben diese Kassel Huskies und Krefeld-Pinguine so daran interessiert sind, so schnell wie möglich wieder aufzusteigen. Das ist ja ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz großer Faktor auch.
Definitiv. Deswegen wird man da mit Sicherheit das Ganze dann auch kritisch beäugen. Aus Clubsicht schaffen wir es, das Beste aus der Mannschaft rauszuholen. Schafft es der Coach eben, ein Team zu formen, auch mit den vielen Neuzugängen. Viele Teams haben ja immer wieder Neuzugänge. Und da sind ja in der Verlosung Nürnberg, Augsburg, Iserlohn, Düsseldorf momentan. Das sind auch die, die man da unten verortet hatte. Viele hatten die Schwenninger auch da um den Strich, also um Platz 10 etwa gesehen. Ingolstadt gehört da meiner Ansicht nach nicht hin. Die sind momentan Zehnter. Aber ja, ich glaube schon, dass da das eine oder andere Team beziehungsweise der eine oder andere Club dann auch reagieren wird. Aber ob es die Lösung bringt, das ist die Frage. Weil, wie gesagt, das hatte ich ein bisschen ja so versucht auseinanderzunehmen mit den Iserlohnern. Ist die Qualität überhaupt gut genug? Liegt es am Trainer? Oder liegt es an der Zusammenstellung des Teams? Da hilft es ja auch nicht, dann zu sagen, okay, das ist immer was ich nicht verstehe in keiner Sportart, wenn das Team nicht gut funktioniert, dass man dann sagt, während der Saison, okay, Sportdirektor raus, weil er hat kein gutes Team zusammengestellt. Das bringt ja erstmal nichts. Da spielt ja das Team dadurch nicht besser. Da steigerst du ja nicht die Qualität des Teams dadurch. Bei einem Trainer ist es so, wenn man den dann austauscht, kannst du wenigstens neue Impulse geben, auch wenn das Team nicht besonders gut zusammengestellt sein könnte. Kann man ja immer schlussfolgern. Und dann könntest du sagen, okay, wenn wir einen neuen Trainer holen, der kann neue Impulse bringen, neue Trainingseinheiten und so weiter. Vielleicht das Team auch ein bisschen anders zusammenstellen, was dann die Reihenzusammenstellung angeht und so weiter. Vielleicht ein bisschen was finden, das würde ja zu diesem Großthema Impuls geben, dann natürlich auch dann passen. Also ich denke schon, dass es passiert. Ob es immer sinnvoll ist, weiß ich nicht. Momentan sehe ich da jetzt zu wenig oder habe zu wenig gesehen, um da beurteilen zu können, wo jetzt ein Trainer vielleicht oder ein Team neue Impulse eines neuen Trainers brauchen könnte. Aber ja, passieren wird es, das wissen wir. Ob wir es gut finden oder nicht.
Wir werden aber drüber sprechen und dann können die anderen Leute beurteilen, ob sie das gut finden oder nicht. Ich meine, am Ende des Tages wird immer zum Schluss abgerechnet und hinten raus sagst du vielleicht, okay, wir haben zu spät reagiert, wir haben gar nicht reagiert oder so wie wir reagiert haben, war es genau richtig. Und in dem Sinne würde ich sagen, komm Anti, lass uns den Puck mal schnell zur Sprecherbank fahren, die Eismaschine aufs Eis und dann schauen wir mal ins letzte Drittel. Und wir haben es angesprochen, man braucht Körner hinten raus und die haben wir. Wir geben nochmal absolut Vollgas, obwohl wir eine Liga tiefer gehen. Und da werden wir, wollen wir, müssen wir uns auch mit dem Tabellenkeller beschäftigen. Man sagt ja so schön, Anti, die Schere geht immer weiter auseinander. In der DEL2, die Kassel Huskies, überrascht mich nicht, auf der 1. Mhm. Und dann gucken wir mal in den Tabellenkeller. Die Bietigheim Steelers letztes Jahr noch in der DEL sind Tabellenletzter. Und dann haben wir drei Halbfinalisten beziehungsweise auch den Meister und den Vizemeister komplett unten drin. Vorletzter Krefeld, auf der 12 die Ravensburg Tower Stars und auf der 11 der EC Bad Nauheim. Ist es auch das Gleiche, dass die Kassel Huskies mit so viel Wut im Bauch gestartet sind und gesagt haben, wir sind letztes Jahr im Halbfinale gegen Nauheim ausgeschieden, wir legen nochmal eine Schippe drauf, wir wollen unbedingt hoch und die anderen, die da unten sind, erstmal gesagt haben, naja, wir haben ja noch diese Vibes, dieses wir wissen, wie es geht und starten jetzt ein bisschen holprig?
Also bei den Kasslern ist es einfach so, die haben qualitativ wirklich eine Top-Mannschaft für die zweite Liga. Entsprechend, ja, sie sind ja auch, man kann ja jetzt nicht sagen, dass bei den Huskies alles schlecht war, nur weil sie dann in den Playoffs dann es nicht ins Finale geschafft haben. Da kann man ja nicht sagen, so, jetzt muss da alles ausgetauscht werden. Ich glaube, dass da gute Arbeit geleistet wird. Bohuslav Suber, der Coach dort, hat ja auch in Frankfurt schon gezeigt, dass er wirklich auch Meistermannschaften formen kann. Aber Ich glaube, das Problem bei den anderen ist einfach das, dass du halt auch in jeder neuen Saison eine neue Saison beginnst, ja, und nicht sagen kannst, naja, letzte Saison waren wir ja stark, und da hast du dann mit Krefeld, die auch ein gutes Team haben, die einen hohen Etat haben, deren Anspruch es ist, da vorne mitzuspielen und aufzusteigen, plötzlich kommst du in so einen Strudel und verlierst jetzt gestern zum Beispiel gegen die Lausitzer Füchse, gegen Weißwasser, ein Team, wo man sagt, okay, wenn die es in die Pre-Playoffs schaffen mit ihrem kleinen Etat, dann ist es schon mal ein Riesenerfolg. Die sind momentan Zweiter. Ja, also, und da verlierst du dann zu Hause gegen die Lausitzer Füchse. Und das ist ein Zeichen dafür von einer verunsicherten Mannschaft. Du darfst auch eins nicht vergessen, Marcel Müller geht kurz bevor die Saison beginnt, wechselt er nochmal. Das ist ein Baustein in deinem Team gewesen für die Offensive. Einer, der einen guten Punkt pro Spiel machen kann und so weiter. Also du verlierst so ein bisschen die Statik in deinem Team auch dadurch. Also das darf man nicht unterschätzen. Aber trotz alledem musst du natürlich auch, wenn du den Anspruch hast, da unter die Top 4 bis 6, sagen wir mal Top 6, da bist du ja noch dann wenigstens in den Playoffs direkt drin zu sein, da ist es nicht gut genug.
Ja, du hast natürlich aber auch einen Spieler wie Christian Ehrhoff dazu gewonnen, was natürlich auch enorme Qualität ist. Aber du sprichst es an, also 4 Niederlagen in Folge. Du hast in Rosenheim verloren, du verlierst zu Hause gegen Dresden, verlierst in Kaufbeuern und jetzt eben dieses 0-1 zu Hause gegen die Lausitzer Füchse. Und mit Blick auf die Tabelle, ich würde sagen, der Osten floriert momentan ein bisschen in der DL2. Weißwasser auf der 2, Dresden auf der 3 und Krimmitschau auf der 4. Also das sind echt Teams, die du nicht da oben erwartest. Auch der Aufsteiger Rosenheim auf der 8, also in der DL2, ist wirklich Musik drin. Und die Teams da unten, die letztes Jahr im Halbfinale beziehungsweise im Finale oder mit Bietigheim Absteiger sind, die müssen da erstmal wieder ein bisschen in der wilden See schwimmen lernen, würde ich sagen. Du musst dich wirklich wieder auf das konzentrieren, was dich so stark gemacht hat. Und das ist oft nicht einfach. Wir hatten es auch nach der Meisterschaft in Mannheim 2015, da hat alles funktioniert. Und im Jahr drauf haben wir den Motor überhaupt nicht zum Laufen gebracht, weil wir haben uns nicht daran erinnert, was uns so erfolgreich gemacht hat. Das ist eben die extra Meter sind, die du gehen musst, vielleicht am Dienstag auch nochmal eine extra Schicht machen musst. Du denkst einfach, naja, irgendwie ist wieder der eine da, der regelt es hinten raus schon. Und wenn das aber nicht passiert, dann findest du dich eben, so wie die Teams jetzt nach 8 Spielen, auch erstmal im Tabellenkeller wieder. Und da bin ich auch gespannt. Du weißt, ich bin ein Riesenfan von der DL2, was sich da in den nächsten Wochen tut.
Ja, eine Sache darf man nicht vergessen, was natürlich die DL2 auch super attraktiv macht, ist natürlich auch, dass du mit Kassel hast du ein Team als Tabellenführer, was 18 Punkte hat, ja, also wirklich gut performt hat, aber dann bei Freiburg ist Zehnter, hat 12 Punkte, das heißt, es sind nur 2 Siege Unterschied, also 6 Punkte Unterschied zwischen dem Ersten und dem Zehnten, und das macht natürlich die Liga auch so attraktiv, weil es momentan sehr, sehr eng dazu geht, ein gutes Wochenende und du schaffst es da wieder ein bisschen Anschluss zu bekommen, ein schlechtes Wochenende, du fällst dann von 2 auf 10 wieder. Also von daher macht es das natürlich sehr, sehr interessant, super, super schön und irgendwo auch dann attraktiv, wenn du so eine enge Liga da hinbekommst.
Also haben wir 2 enge Ligen, wir haben 2 Tabellenkeller, in denen ja sich hoffentlich in den nächsten Wochen viel tut. Wir werden es beäugen, wir werden es im Auge behalten und wir werden es definitiv besprechen. Und Anti, ich denke, ich höre die Schlusssirene.
Da ist sie.
Und dann würde ich ganz kurz nochmal mit der Familie Soramis mich heute an den Wohnzimmer beziehungsweise an den Essenstisch setzen. Anti, knackige kurze Frage. Ich gehe davon aus, Augsburg reist heute schon an. Was gibt's zum Essen?
Ja, es ist, ja, wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann, wir treffen uns tatsächlich zum Essen heute Abend auswärts und ja, so lockeres Familienessen zu zweit, zu dritt, Vater, Sohn, Schwester, also meine Tochter Mirja wird da auch mit dabei sein, Sam, Mirja und ich. Meine Frau ist in Hannover bei den Enkelkindern und bei unserer großen Tochter. Und entsprechend werden die es dann im Fernsehen verfolgen. Also wir sind in Deutschland verteilt, wenn man es so sagen möchte, und schauen uns dann natürlich dann morgen nicht gemeinsam das Spiel an, sondern alle so ein bisschen für sich, vor allem ich für mich. Ich muss es ja auch noch kommentieren, das Spiel. Und entsprechend, also ich wollte es dem Sam ersparen, dass er vor dem Spiel in Mannheim nach Hause kommt, wirklich hierher. Und
du willst es ihm ersparen, dass er aus deinem Kochlöffel essen muss.
Ganz genau. Da,
dass er da das, was du zauberst, dass er, aber ich kann dir einen Tipp geben, ich habe gehört, in Eppelheim ist heute Kerwe, vielleicht könnt ihr da irgendwie eine Bratwurst essen gehen.
Okay, ob das gesunde Sportleressen ist, weiß ich nicht. Ich hätte eine relativ schlechte Spaghetti Bolognese hinbekommen, aber die hätte auch im Hotel essen können, also von daher.
Okay, dann verraten wir jetzt nicht, in welchem Hotel die Augsburger sind. Nicht, dass du dann nachher noch einen Shitstorm von der Küche des Hauses bekommst. Aber schön, dass ihr euch heute Abend seht. Das sind ja wirklich immer qualitativ hochwertige Stunden, wenn man auswärts ist, einen Tag vorher anreist und dann wirklich Freunde, Bekannte oder Familie treffen kann zum Essen. Es gab natürlich auch immer Coaches, die wollten das nicht. Die wollten, dass die Mannschaft zusammenbleibt. Aber zum Glück war der Großteil so gepolt, dass er gesagt hat, hey, wenn du hier jemanden kennst, von hier bist, Familie hast, dann genieß bitte die Zeit, die Stunde oder zwei und ein gemeinsames Abendessen. Und da wünsche ich euch heute ganz, ganz viel Spaß. Also wir werden Sam morgen am Eis sehen. Das heißt, es gibt keine Spaghetti Bolognese von Antisoramis. Er wird keine Magenverstimmung haben. Wenn er zum Nachtisch noch eine Bratwurst mit viel Senf will, dann trifft er mich in der Kerwe oder auf der Kerwe in Eppelheim. Ich glaube, der Jens ist auch vor Ort und wird da, weiß ich nicht, ein bisschen Stimmung machen, das Tanzbein schwingen, die Schorle ausschenken, irgendwas in der Richtung.
Der Jens und wir nickt, sehen aber man hört ihn nicht
nicken. Ich finde das gut, dass du das sagst, Ulle, weil wir wissen ja auch beide aus Erfahrung, Ulle, dass bei den Greisbären in Eppelheim gibt's vor allen Dingen eines, das ist auch sehr gesund, nämlich viele isotonische Getränke.
Und das und hilft die Greisbären natürlich. Eppelheim sind ja auch meine Hobbymannschaft, da bin ich ja jetzt komplett ausgestattet mit Trikot und Stutzen, bin da des Öfteren mal auf dem Eis, also da werde ich mich heute Abend natürlich kabinengetreu einfinden. Und Anti, wir treffen uns morgen in der SAP Arena. Wir sehen uns dann wahrscheinlich zum Pauseninterview. Wir werden beobachten, was der Sam da unten macht. Und vor allem, wir haben es angesprochen, wie die Adler performen, ob es ein Offensivfeuerwerk geben wird, ob die Augsburger gut eingestellt sind auf das Auswärtsspiel in Mannheim. Und ich liebe den Sonntag. Von 14 bis 19 Uhr ist die letzte Bullizeit. Natürlich die Unterbrechung für uns. Wir fahren in die Arena, aber dann zack, 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 zack. Sonntag ist Eishockey.
Sonntag ist Eishockey.